Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Matchup-Folge. Wir sprechen heute über das fulminante Matchup zweier Kavallerie-Zivilisationen, nämlich den Persern und den Slawen. Wobei Kavallerie-Zivilisation bei den Slawen irgendwie witzig ist, weil die als unberittenes Volk mit Belagerungswaffen deklariert sind, was irgendwie nicht so richtig stimmt, wie ich finde. Aber normalerweise heißen halt unberittenes Volk automatisch Infanterie und Infanterie ist ja eine Stärke der Slawen. Diese Folge könnte auch unter dem Label laufen. Was passiert, wenn zwei eigentliche Kavallerie-Zivilisationen aufeinanderstoßen, aber nur eine von beiden Gunpowder hat?
Ja. Und das ist immer etwas, was ein großes Problem von den Slawen ist, wo ich schon ganz oft gesagt habe, ich finde Slawen ziemlich schlecht in gerade Matchups mit anderen Kavallerie-Civs, weil sie halt als einzige der Kavallerie-Zivilisationen keine Kamele haben und auch kein Tracer und keine Handcannons. Und vor allem, dass ihnen die letzten Sachen beide fehlen, ist super ungewöhnlich, weil alle anderen Kavallerie-Zivilisationen irgendwie entweder Tracer haben oder Handcannons, außer vielleicht noch Cumans, aber die haben dafür noch ganz andere Optionen. Und das ist den Slawen irgendwie sehr eigen und das sehe ich als ein ziemliches Problem an, weil sie dadurch halt nicht in diese Standardkomposition aus Help-Handcannon reinspielen können, die man ja sehr oft reinspielt, wenn man ein Cavalry-Sith-Matchup hat. Und das ist eindeutig ein Problem für die Slawen. Also, sie haben dafür zwar andere starke Optionen im Late-Game, aber auf die kann es sehr schwer sein zu kommen. Und deswegen muss man sich, denke ich, als Slawenspieler irgendwie schon früher behelfen und es nach Möglichkeit vielleicht entweder gar nicht so weit kommen zu lassen. Oder wenn man dann so weit mal gekommen ist, ist das am besten aus einem so langen Castle Age entstanden, dass man sich auch die teureren Optionen dann leisten kann. Aber das ist halt immer gar nicht so einfach, das Spiel derart nach den eigenen Vorstellungen zu formen.
So ist es. Die beiden Zivilisationen haben eine andere Sache noch gemeinsam. Und das ist, dass sie einen fantastischen Boom oder eine gute Farmwirtschaft haben. Also die Perser haben halt ihren tollen Boom einfach wegen ihren super effizient arbeitenden Dorfzentren. Und sie wollen natürlich auch Boom, um sich dann die ganze teure Nahrungseinheiten zu leisten. Und die Slawen haben diese fantastischen Farms, die so schnell Nahrung produzieren. 15% schneller arbeiten nämlich Bauern auf den Farms und das direkt mit der ersten Farm. Das ist ein dauerhafter Bonus. Es ist mit einer der stärksten Farmboni, die wir im Spiel haben. Und diese Nahrung will natürlich eben auch für Nahrungseinheiten dann ausgegeben werden. Beide Zivilisationen haben was von einem Boom. Ich habe in letzter Zeit ziemlich viel Perser gespielt. Das war jetzt mal für ein paar Wochen so ein regelmäßiger Standardpick für mich, wenn ich auf der Rangliste keine Random Sith bekommen habe. Und mein Gott, ich bereue ein bisschen, den Perser-Podcast aufgenommen zu haben, ohne so lange so viel Perser gespielt zu haben, weil ich dann noch viel mehr betont hätte, wie unfassbar stark der persische Boom ist. Also ich spiele und ich denke, oh ja, so langsam müsste ich so an meine 90 Pop kommen, 90 Villager kommen und dann steht da 140. Das sind Perser für mich.
Ja.
Und das ist etwas, da habe ich das Gefühl, das ist zwar geil, dass die Slawen so schnell Nahrung generieren, aber so schnell diese Nahrung ausgeben zu können für Dorfbewohner, gefällt mir einfach noch mehr, so als Nahrungsbonus sozusagen.
Ja, ist einerseits ein guter Bonus, aber andererseits auch bisweilen eine Belastung ja für die Perser, dass erstmal die Nahrung auch schneller verschwindet, bevor sich dann die Villager mal wieder refinanzieren.
Ja, das habe ich auch im Podcast gesagt, aber im Moment fühlt sich das gar nicht so schlimm an, muss ich sagen.
Ich glaube auch wirklich, dass das große Problem ist von dem Buff, den die Perser jetzt bekommen haben, dass sie es im Dark Age schon haben, weil sie jetzt halt mit einer noch bisschen stärkeren Wirtschaft auch in die späteren Zeitalter reingehen, dadurch, dass sie halt faktisch einen Villager mehr haben nach dem Dark Age und sich das dann, was danach kommt, auch gar nicht mehr so schlimm anfühlt, wenn man dann schon die ersten Villager, die man mehr hat, wieder drin hat im Vergleich zu anderen Zivilisationen und nicht jetzt anfängt, schneller Wirtschaft und Militär bauen zu wollen und ja für das eine mehr Ressourcen aufwenden zu müssen, erstmal als andere Zivilisationen, um den Bonus auszunutzen. Und dadurch, dass man sowieso schon mehr Ressourcen sammelt an dem Punkt, ist das jetzt ziemlich stark. Ich glaube, das ist der große Unterschied, den dieser Dark Age Bonus macht.
Ja, total. Und dann stellt sich daraus abgeleitet natürlich die Frage, was das eigentlich für die Spieleröffnung bedeutet, dass die Perser mit mindestens mal einem Will mehr in die Feudalzeit kommen. Es ist ja gegen Kavalleriezivilisation durchaus gängig zu sagen, man öffnet zum Beispiel Man-at-Arms, weil damit ja ein Scout-Opening extreme Schwierigkeiten hat. Und den Perser in sowas wie Archer zu zwingen, ist immer eine gute Idee, weil das nicht die Go-To-Einheit für den ist. Das Problem ist, dass es bei den Slawen halt ziemlich ähnlich aussieht. Also die Slawen selbst wollen eigentlich genauso wenig wie die Perser einen Archer-Follow-Up machen. Deswegen ist Man-at-Arms so eine Geschichte. Andererseits, wenn beide sozusagen in ihre Schwäche hineinspielen, ist es auch nicht unbedingt schlecht, wenn dein Gegner jemand ist, der schon mal in die Feudalzeit mit einem Will mehr startet, oder?
Ja, an sich schon. Ich bin nur gerade am Überlegen, wer denn langfristig womöglich besser auf Archer gehen kann, beziehungsweise mehr von diesen vielleicht einmal gemachten Upgrades hat.
Na, das ist doch klar, Felix. Die Perser mit Kamandaran.
Ja, genau. Das wäre nämlich tatsächlich ein Argument in dem Fall. Und ansonsten sind ja die Upgrades tatsächlich sehr ähnlich, was das angeht. Also beiden Zivilisationen fehlt Bracer. Beide Zivilisationen haben aber das letzte Defense-Upgrade. Slaven fehlt halt noch der Thumbring. Aber wenn wir davon ausgehen, dass in Imp die beiden Civs wahrscheinlich hauptsächlich auf Skirms gehen, ist das ja nicht mehr ganz so relevant. Insofern ist das ziemlich egal. Aber trotzdem wäre ich mir nicht sicher, ob es jetzt wirklich für eine Civ so gut ist, zu sagen, man öffnet unbedingt Man-at-Arms, weil einen das ja wirtschaftlich schon ein Stück zurückwirft. Beide Zivilisationen könnten von sich behaupten, ja, wir bekommen das schon irgendwie ausgeglichen. Aber ich sag mal, wenn die Man-at-Arms dann nicht so wirklich viel Schaden machen, dann sieht halt eine gegnerische Zivilisation, die sowieso auf Scouts gehen wollte, dann auch die einfach ein bisschen schönere Scout-Eco mit erstmal nur Nahrungswirtschaft aufbauen konnte, direkt sehr viel besser aus, weil ja die beiden Civs Boni darauf haben, beziehungsweise die Perserwirtschaft halt allgemein stärker wird. Aber auch da fällt es natürlich leichter, zusätzlichen Wills zu bauen, wenn man erstmal hauptsächlich Farms baut und nicht irgendwie schauen muss, dass man noch auf Gold und Holz verteilt.
Das ist richtig. Die Alternative ist natürlich sowas wie ein Scout-Spear-Opening. Und das ist ja sicherlich auch die Stärke beider Zivilisationen. Für die Slaven sind Speere ein kleines bisschen attraktiver, als es für die Perser ist. Schlichtweg, weil sie ja später mit Drusina eine Unique-Tech haben und es etwas ist, was grundsätzlich ein guter Konter gegen die Perser darstellt und die Perser dann am Ende in Hand-Cannoniers zwingen kann. Ich habe nur vom Spielverlauf her das Gefühl, dass spätestens dann eigentlich alles entschieden ist. Deswegen habe ich das am Anfang so gesagt. Sobald die Perser in eine Mischung aus ihrer Kavallerie plus Handcannons kommen, was natürlich goldintensiv und teuer ist, haben die Slaven dem nichts entgegenzusetzen. Und wenn ich also Slave wäre und gegen Perser spiele, würde ich, glaube ich, für mich erstmal versuchen, möglichst in der Ritterzeit viel, viel Stress zu machen und da meine starke Wirtschaft auszunutzen.
Ja, ich glaube, dass ich das auch so sehen würde, weil in der Imperialzeit, also wir haben hier zwei sehr komische Zivilisationen, was so die Regeln des Spiels angeht. Ich habe es vorhin schon gesagt, Slaven sind eine Kavallerie-Zivilisation, die auch keine Handcans haben und dafür sind Perser eine dieser Zivilisationen mit vollgeupgradeten Heavy Camels, die aber gleichzeitig auch noch Elevadiere bekommt. Und das ist auch eine Ausnahme. Und die letztere finde ich super komisch. Also, dass Perser vollgeupgradete Helps haben und Heavy Camels, ich weiß nicht, warum das nötig ist, aber es macht in dem Fall den Slaven das Leben unfassbar schwer.
Ist das nicht so ein ungeschriebenes Gesetz, dass Civs, die keinen Arp haben, Help bekommen und umgekehrt? Also nicht umgekehrt, aber dass das so der Fall ist? Bin mir nicht sicher.
Nee, ganz im Gegenteil. Nee, kein Arp bekommen Help ergibt eigentlich wenig Sinn, weil meistens sind es ja gerade die Zivilisationen, also gerade die Archer-Zivilisationen mit Arps, die auch Helps bekommen. Es ist vielmehr so, dass also die meisten Zivilisationen, die voll geupgradete Heavy Camels haben, bekommen eher keine Helps. Also das gilt für zum Beispiel sowas wie Berber.
Mhm. Ah, ja, die haben aber auch keinen Arp, das stimmt.
Ja.
Hatte ich letztens ein Spiel, da wollte ich Arp klicken, dachte so, verdammt, warum die das nicht? Mist.
Ja, und deswegen treffen hier zwei sehr komische Sachen, was den Tech-Tree angeht, aufeinander. und sie sind beide schlecht für die Slaven. Und das führt für mich dazu, dass ich eigentlich sagen würde, sobald es in Richtung späteres Castle Age geht, sieht vieles für die Slaven sehr, sehr schlecht aus, wenn sie nicht irgendwie die Aussicht haben, ordentlich auf Onager gehen zu können und ihre Siege-Waffen, die sie ja günstiger bekommen, gut ausnutzen zu können.
Das ist intuitiv auch das, was ich sagen würde. Nur ist da nicht das Problem für die Slaven, dass ihnen selbst Onager nicht viel bringt, weil sie selbst keine Bombard-Cans haben und die Perser das eben haben?
Ja, genau. Da gehen die weiteren Probleme los. Das ist einfach kein schönes Matchup. Also im Feudal Age ist es noch ausgeglichen, haben wir ja gerade festgestellt. Da haben beide einen ganz guten Eco-Bonus. Hier könnte man vielleicht sagen, dass bis die Villager mal refinanziert sind und so, womöglich der Slawische sogar besser ist, gerade um viele Scouts rauszubringen. Aber sobald dann die Ritterzeit beginnt, haben wir auf einmal zwei Kavallerie-Zivilisationen mit beider einer guten Wirtschaft, wovon aber erstmal die eine Kamele dazu kriegt, was schon mal ein bisschen unfair ist. Und an dem Punkt...
Naja, die Slaven haben Bojare. Ist natürlich sehr viel schwerer zu kriegen, aber nehmen ja eine ähnliche Rolle ein.
Ja, genau. Sie sind sehr viel schwerer zu kriegen. Bojare traden eigentlich, finde ich, immer sogar noch ganz okay gegen Kamele im Vergleich zu anderer Kavallerie. Aber trotzdem, man muss erstmal welche davon bekommen. Und deswegen würde ich sagen, dass hier der Punkt ist, an dem Slaven gerade so am Anfang vom Castle Age durch Mönche wahrscheinlich gezwungen sind, irgendwie das Spiel in ihre Richtung zu drehen und sich einen Vorteil zu erkaufen. Wahrscheinlich ist das das Zeitfenster für so einen Monk-Siege-Push mit vielleicht Helps, vielleicht auch Knights oder so. Aber ich denke, so Beginn der Ritterzeit ist wahrscheinlich das Zeitfenster für Slaven. Wenn noch nicht übermäßig viel Armee auf dem Feld ist, so dass die einfach überwältigt werden können, wenn sich die ganzen zusätzlichen Villager, die man ja als Perser aus den TCs baut, noch nicht refinanziert haben und man dann mit den ja doch sehr starken Mönchen von den Slaven die wenigen gegnerischen Einheiten auf Distanz halten oder gar konvertieren kann, dann ist da ein Zeitfenster. Das Problem, was ich dabei nur sehe, ist, worauf pusht man mit seinem Siege? Auf TCs. Wessen TCs haben doppelt so viel HP? Persische.
Ja. Ja. Oh, das ist übel. Das ist richtig übel. Ich meine, die Tatsache, dass die Slaven mehr Siege aufs Feld bringen können, macht sie wahrscheinlich zur besten Zivilisation, mal abgesehen von den Kelten, um so ein persisches TC niederreißen zu können, weil sie halt einfach mehr Output haben werden. Es ist trotzdem wie so ein Kampf gegen einen Berg. Und man schiebt den Stein hoch und dann rollt er wieder runter. Und dann denkt man, man hat sich jetzt wieder einen Vorteil erringen und dann kommt der Perser gleich mit der nächsten Sache. Aber ich würde wie du denken, dass es diesen einen Moment gibt zu Beginn der Ritterzeit, wo man dem Perser das Leben so schwer wie möglich machen möchte und ausnutzt, dass der Perser von seinen Boni ja nur dann was hat, wenn er tatsächlich boomt. Also wenn er TCs addet und auch versucht, aus denen schnell Villager rauszupumpen, was für ihn, wie du gesagt hast, auch eine teure Angelegenheit ist, weil er ja schneller Nahrung ausgibt, als üblicherweise der Fall ist. Und er sich dann nicht währenddessen auch schon eine super große Armee leisten kann. Wenn man es schafft, den Perser dazu zu kriegen, zu Beginn der Ritterzeit viel Nahrung für Armee auszugeben, statt für den Boom, haben die Perser ihren Eco-Bonus verloren. Oder zumindest sehr stark in Grenzen gesetzt, statt aus 3 TCs nur aus einem TC beispielsweise Villager zu bauen. Und das ist so das Beste, was man gefühlt rausholen kann als Slaven, oder?
Ja, wahrscheinlich. Oder den Farmbonus benutzen, um auf einem TC zu bleiben und dann wirklich einen kompletten Knight-Spam aus 3-4 Stellen direkt Anfang der Ritterzeit rauszubringen und einfach zu hoffen, dass ein Perser, der jetzt vielleicht auf mehrere TCs gegangen ist und da noch mehr Nahrung reinsteckt in die Villager-Produktion, dass es schwer tut, gegenzuhalten. Aber ich glaube, so oder so ist das wahrscheinlich das Zeitfenster.
In der Ritterzeit hat halt der Perser die ganzen Konter, die ihm in der Imperialzeit zur Verfügung stehen, gerade in Form von Schießpulvereinheiten eben einfach nicht zur Verfügung. Und man kann sogar ein Argument dafür machen, dass selbst zu Beginn der Imperialzeit all das nicht da ist, weil ja erstmal Chemie erforscht werden muss, was ein teures und langes oder lang zu erforschendes Upgrade ist, wo man auch da noch so Zeit hat. Und selbst danach ist ja auch noch ein Tech-Switch nötig. Man muss zwar nicht wirklich viel in Schießpulvereinheiten investieren, aber man muss die Gebäude bauen und die Masse aufbauen. All das dauert. Und das ist wieder ein Punkt, wo der Slave mehr von dem machen kann, was er wahrscheinlich gerne machen möchte. Ich bin nur nicht davon überzeugt, als Lava halt Skirms gegen Gunpowder spielen zu wollen. Schlichtweg, weil den Bracer fehlt. Und was haben sie? Irgendwas haben sie noch nicht, ne?
Thumbwing, genau. Aber das ist nicht so tragisch. Ja, genau. Also die Skirms gegen die Gunpowder-Einheiten fühlt sich nicht so gut an. Wenn man irgendwie auf Onager oder gar Siege Onager kommt, dann wahrscheinlich dann auch direkt noch mit Siege Engineers für noch ein bisschen mehr Reichweite, dann fühlt sich das im ersten Moment mal sehr gut an, weil Handcannons ja dafür bekannt sind, genau gar nichts auszuhalten und dann auch direkt alle gemeinsam umzufallen. Aber wie du vorhin schon angemerkt hast, das macht halt auch nur so lange Spaß, bis der Perser dann Bombard-Cannons aufs Feld bringt.
Ja. Tja, und dann haben die Slaven noch ihren Konter, der in der Ritterzeit natürlich auch da ist, und das sind ihre Mönche gegen persische Kavallerie. Und ja, da kann man viel mit anrichten, wenn der Perser sich dazu verleiten lässt, da groß in Goldeinheiten zu investieren. Das Ding ist halt, dass der Perser auch in Husare tacken kann. Und normalerweise ist es so, dass wenn du Monk Siege Pike pusht wirst, nicht anfängst, eine Kavallerie und später Savare zu tacken, sondern mit Husaren vorlieb nimmst, weil die gut darin sind, Siege und Mönche zu snipen. Und zweitens, wenn sie sterben, eben nicht viel passiert. Das heißt, du kannst ihnen Massen auf den Gegner werfen. Der Perser hat also eigentlich einen ganz guten Konter dagegen.
Ja, und ich glaube, damit kommen wir genau zu dem Problem, was Perser gerade als Civ generell haben. Sie haben so gefühlt einen Konter gegen einfach alles im Moment. Und andere Kavallerie-Zivilisationen, für die gilt das ganz besonders, weil die sich eigentlich immer gewissermaßen auf so einem Timer sehen, bis die Perser dann entweder früher oder später irgendwie einen Konter gegen quasi alles haben. Also Perser haben zwar selbst kein Siege Engineers, aber haben mit ihren Bombard-Cannons natürlich trotzdem noch mehr Reichweite. Das Einzige, was man hier noch überlegen könnte als Slave, wäre eben mit Blockprinting dann wieder die Mönche auszupacken und zu hoffen, dass man die Bombard-Cannons konvertieren kann. Denn da ist natürlich Siege Engineers wirklich ein krass fehlendes Upgrade, sage ich mal, wo man sich dann doch dieses eine Feld näher rantrauen muss als andere Civs und dann in Gefahr läuft, konvertiert zu werden. Und das tut natürlich direkt richtig weh, auch der Perser-Eco, wenn da die Bombard-Cannons einfach den Mönchen zum Opfer fallen. Ich glaube wirklich, dass das die Hoffnung ist, die man als Slave da im Late-Game haben muss. Man geht selber auch Herbs als Infanterie wahrscheinlich, am besten noch mit Trushina. Ja. Und dahinter halt keine Handcannons, sondern Onager und Mönche.
Das mit den Mönchen, und du hast so recht, also was da ja auch mit reinspielt, ist, dass während die Slaven ziemlich gute Mönche haben, weil die sich so schnell bewegen können und sie halt einfach viele Techs haben, die wichtig sind, die Perser haben ja katastrophal schlechte Mönche, ohne Erlösung zu haben, also Redemption, und ohne Sanctity, also Heiligkeit zu haben, beziehungsweise Ketzerei ist in dem Fall das Wichtigere, also Heresy. Erlösung nicht zu haben bedeutet, sie können die von ihnen konvertierten Bombard-Cannons nicht zurückkonvertieren. Und kein Ketzerei zu haben heißt, dass die Bombard-Cannons, die man selber baut, sobald die, also die werden immer halt auch die feindliche Seite wechseln, weil sie nicht sterben, statt bekehrt zu werden, weil ihnen diese Technologie fehlt. Vielleicht sind gerade im Late-Game, wo es so unangenehm wird, Mönche also eine gute Möglichkeit, den Perser nochmal auf die Nerven zu rücken. Nur bei all diesen Sachen habe ich immer die Bedenken, dass in der Theorie, selbst wenn ich das weiß und mir während des Spiels dessen absolut bewusst bin, ich werde es einfach vom Micro her nicht hinkriegen, weil das so kompliziert ist, Mönche so gut zu micron, auf sie aufzupassen, die Konvertierung hinzukriegen. Plus Perser haben halt auch noch Faith, das heißt, die können ja schon dafür sorgen, dass die Konvertierungen sehr lange andauern. Ich würde das einfach nicht hinbekommen, aber wahrscheinlich würde ein Profi genau diesen Weg wählen, um etwas gegen die Perser auszurichten.
Ja, und für unser Eins ist das natürlich mit super viel Micro verbunden im Vergleich. Also dann auf diese super teuren Einheiten aufzupassen, während wenn man die Handcannons aus Perser-Sicht in Stagger-Formation packt oder sowas, dann tankt man halt auch mal so einen Onager-Shot weg. Das passt schon irgendwie, wenn dafür die Bombard-Cannon in der Zeit auch wieder einen Onager trifft. Aber aus Slaven-Sicht, sobald da mal ein, zwei Onager vielleicht blöd fahren und auf einmal erwischt werden oder sowas, tut das direkt richtig weh. Also es spielt sich nicht so leicht. Ich glaube, dass vielleicht auf geschlossenen Maps mit diesen Kompositionen die Slaven die Nase vorn haben könnten. Aber auf offenen gucken wir nicht nur auf diese Armee-Komposition, sondern auch, was es sonst gibt. Denn man spielt ja nicht direkt dann nur in Help-Hand-Cannon rein aus Perser-Sicht oder bereitet sich darauf vor aus Slavensicht, sondern im Zweifel haben ja beide Seiten vorher Kavallerie gespielt. Und auch da sieht's ja für die Slaven durchaus schlechter aus. Ja, sie haben ihre superstarken Bojare, aber die kommen nur aus den Burgen und sind deswegen ein bisschen schwerer zu sammeln. Während die Perser ja mit ihren Savaren auch da einfach noch ein Upgrade mehr haben als die Slaven, die bei Cavalier einfach aufhören. Und auch das ist wieder einfach so eine Kleinigkeit, die den Persern in dem Matchup noch einen Boost gibt.
Ja. Deswegen wird auch so häufig gesagt, dass die Slaven underwhelming sind, so als Zivilisation. Aber das gilt ja für die meisten Civs, die primär Infanterie-Civs sind. Ich sag nur Goten und so, die eher punktuell ihre Stärken ausspielen können. Und die Slaven wurden ja, je mehr an ihnen rumgewerkelt wurde, desto stärker wurden sie zu einer starken Arena-Civ gemacht. Und trotzdem haben sie sich da nicht durchgesetzt.
Ja.
Tja, und jetzt stehen sie da. Und selbst ihr, also bei den Bojaren kann man ja immer das Argument anführen, naja, man erforscht in der Ritterzeit und deswegen ist diese Tech ja auch in der Ritterzeit Detinets. Und dann kann man sehr schnell sehr viele Burgen bauen, weil fast die Hälfte der Steinkosten halt einfach durch Holz ersetzt wird. Und man dementsprechend günstige Burgen bauen kann. Und dann kann man schnell auf eine große Anzahl an Bojaren kommen. Aber das stimmt irgendwie nur in der Theorie, weil schnell kommt man trotzdem noch nicht auf diese Bojare, weil diese Castles zu bauen ist ein derart großes Eco-Investment, auch, ne, auch wenn man diese Technologie mal irgendwann hat, weil erst eine Burg zu bauen, um diese Technologie zu erforschen, um dann günstige Burgen zu bauen, bis das reinkickt, hat der Perser gefühlt die Imperialzeit erreicht. Selbst wenn man das als Slave sehr schnell macht. Und deswegen ist das nur auf dem Papier eine gute Strategie. Und in Wirklichkeit wirft man sich damit eigentlich viel zu sehr zurück. Und dann erscheint mir so ein Monk Siege Help Push aussichtsreicher.
Genau, weil man hat ja sowieso schon die später wahrscheinlich etwas schlechtere Wirtschaft. Zumindest wenn man unseren Gedanken folgt und sich am Anfang nicht auf seine Wirtschaft konzentriert, sondern versucht, ein Zeitfenster mit Armee zu nutzen. Und dann aber gleichzeitig noch zu sagen, ich schicke jetzt noch einen Teil meiner Wirtschaft auf Stein oder auch mehr auf Holz. Es ist ja letztlich egal, wo sie Ressourcen abbauen, die man nicht sofort in Armee umsetzt. Denn die Gesamtkosten von der Burg bleiben ja gleich und Holz ist wahrscheinlich sogar noch ineffizienter zu sammeln. Es tut einfach der Gesamtwirtschaft weh, wenn da jetzt sehr viele Villager drauf sind, die gerade eben nicht auf Farms sind.
Mhm. Ja gut, ich glaube, wir haben ein bisschen schneller als sonst, aber wir haben, glaube ich, das Wichtigste gesagt, oder? Fehlt uns noch ein wichtiger Gedanke.
Ich denke auch, dass wir alles haben. Also wir können ja noch mal so ein bisschen auf die Armeekomposition zusammenfassend gucken. Es sind zwei Kavallerie-Zivilisationen, weswegen man meistens in Richtung Helphand kennen möchte. Slaven können das nicht. Deswegen wäre die Lösung wahrscheinlich Onager, die dann aber wiederum von Bombardcannons gekontert werden, wo Slaven ein bisschen mit Blockprinting-Mönchen gegenhalten können. Aber das wirkt alles eher so ein bisschen behelfsmäßig.
Ja, insofern, wenn ihr das nächste Mal Perser gegen Slaven spielt, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Und wenn ihr das nächste Mal Slaven gegen Perser spielt, wisst ihr, wo ihr eure Hoffnung draufsetzen könnt. Und damit war's das für diese Folge. Wir bedanken uns bei euch allen fürs Zuhören und möchten nochmal darauf hinweisen, dass wenn euch Folgen wie diese sehr gut gefallen, ihr uns auch ein großes Dankeschön zurückgeben könnt, indem ihr uns bewertet, viele Sternchen hinterher wirft, nette Kommentare schreibt. Und wer es sich leisten kann, darf uns gerne auch auf Steady, unserer Unterstützungsplattform oder der Unterstützungsplattform, auf der wir vertreten sind, unterstützen. Und da gibt es mehrere Pakete, natürlich in ganzer Age of Empires Manier nach den Ressourcen benannt. Und ab dem Nahrungspaket, ab dem Food Please Paket bekommt ihr jede Menge Zusatzmaterial, inklusive wöchentlicher Extrafolgen, ewig viel schriftlichem Material und. Da könnt ihr euch am besten einfach auf Steady mal informieren. Den Link dazu findet ihr in dieser und jeder anderen Folgenbeschreibung und auf unserer Homepage www.startthegamealready.de. Wir freuen uns über jedwede Unterstützung, ob über Steady oder anderweitig. Ja, danke für deine Insights, Felix, und wir hören uns dann alle beim nächsten Podcast wieder.
Bis dahin.